So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute zusammen diesen Ostergottesdienst feiern. Richtig, richtig schön. Und Werner hat es schon gesagt, unter dem Thema Kreuzworträtsel. Und vielleicht hat sich der ein oder andere schon gefragt, zumindest die, die nicht schon beim Impulsabend waren, was hat das eigentlich zu bedeuten? Ich möchte ein bisschen aufklären. Der Titel bezieht sich auf das Bibelwort aus 1. Korinther 1, Vers 18, wo es heißt: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und je nachdem, wie man das Wort betrachtet, Torheit, kann man das sinngemäß auch übersetzen: Es ist ein Rätsel denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ich habe nochmal nachgeschaut. Törrecht ist sinngemäß eine Person, die etwas nicht nachvollziehen kann, solange sie es nicht selbst erlebt hat. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn wir dann das mal übertragen, könnten wir diesen Vers auch so sagen: Die Botschaft vom Kreuz ist ein Rätsel und nicht nachzuvollziehen denen, die seine Kraft noch nicht erlebt haben. Und das finde ich doch einen ganz, ganz spannenden Gedanken. Du kannst die Botschaft vom Kreuz also gehört haben. Du kannst sie historisch betrachten, philosophisch betrachten, wissenschaftlich betrachten, theologisch betrachten. Aber es kann sein, dass sie sich dadurch dir trotzdem nicht erschließt, solange du seine Kraft nicht erlebt hast, solange du dich nicht bereit warst zu öffnen für die Person von Jesus Christus ganz persönlich. Ich habe die Tage einen Beitrag gelesen, in dem sinngemäß stand: Auch Menschen, die nicht zur Kirche gehen, kennen die Ostergeschichte. Es ist ihnen nur egal. Sie wissen, was passiert ist. Unsere Aufgabe als Christen ist, ihnen zu zeigen, warum das zählt und was für eine Bedeutung das für jeden persönlich haben kann. Was hat die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von Ostern mit unserem Leben, mit ihrem Leben zu tun? Und um dieses Geheimnis des Glaubens und die erlebbare Kraft der Auferstehung soll es eben auch in dieser Predigt und in diesem Ostergottesdienst gehen. Und ich wünsche mir, dass wir durch den Heiligen Geist immer mehr Offenbarung bekommen über diese Botschaft, dass wir Jesus immer mehr erfahren und erkennen lernen und wirklich so mit ganzem Herzen Ostern feiern können, weil es für uns die Kraft ist von Gott, die erlebbar und erfahrbar ist. Ich möchte lesen aus dem Ostertext aus Matthäus 28, da heißt es: Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an: Habt keine Angst, sagte er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Jesus hatte mehrfach klar über seinen Tod gesprochen. Er hatte über das gesprochen, was geschehen wird. Aber es lag jenseits der Vorstellungskraft der Jünger, dass so etwas hätte wirklich passieren können. Sie hatten sich die Zukunft anders vorgestellt. Sie konnten gar nicht fassen, was da passiert war. Sie hatten noch keinen Blick für das größere Bild. Irgendwie dachten sie, die Geschichte ist völlig unerwartet vorbei an dieser Stelle. Und kennen wir so Momente in unserem Leben nicht auch, wo wir irgendwie denken, Zusagen von Gott scheinen weit weg von unserer Realität? Die Realität zeigt vielleicht gerade etwas anderes. Dann möchte ich dir Mut machen, trotzdem festzuhalten, weil Gottes Pläne größer sind als unsere momentane Sicht auf Umstände. An Karfreitag sah alles verloren aus. Doch was bei der Kreuzigung letztendlich wie ein klägliches Ende aussah, wurde zum größten Sieg der Menschheitsgeschichte. So, wir feiern an Ostern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt. An der Auferstehung von Jesus entscheidet sich letztlich alles. Sie ist Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Die Auferstehung macht den entscheidenden Unterschied in allem. Und deswegen ist es auch keine Nebensache, ob Jesus wirklich auferstanden ist oder nur symbolisch. Er ist Kern des christlichen Glaubens. Die Auferstehungskraft von Jesus ist erfahrbar und erlebbar, weil er wirklich auferstanden ist. Wenn es keine Auferstehung gegeben hätte, wäre unser Glaube und auch alles, was wir hier tun, völlig umsonst. Dann würden wir uns einfach mit netten Menschen treffen, um einen guten Morgen zu haben. Aber Gottesdienst feiern wäre völlig umsonst. Paulus formuliert es in 1. Korinther 15 so: Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. So, an der Auferstehung entscheidet sich alles. Ich möchte noch mal auf den Text eingehen, aus dem auch das Wort ist, von dem sich der Titel ableitet. Ich möchte ein bisschen Kontext dazu lesen. Da heißt es, dass Jesus Christus am Kreuz starb, ich lese jetzt eine andere Übersetzung, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Kraft. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen, all ihre Klugheit will ich verwerfen. Was aber haben sie dann noch zu sagen, all die gebildeten Leute dieser Welt, die Kenner der Heiligen Schriften und die Philosophen? Hat Gott ihre Weisheiten nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was für ein starker Text. Der Text beschreibt sehr gut, dass die Botschaft vom Evangelium so einfach ist, dass manche gar nicht glauben können, dass sie wahr ist, weil es nicht mega komplex ist, weil es nicht schwierig ist, weil jeder das eigentlich begreifen kann. Und ich stimme den Beitrag zu, den ich zitiert habe zu Beginn, dass Menschen sehr wohl wissen, was an Ostern passiert ist. Nicht alle, aber ein Großteil eben schon. Aber dass ihnen das egal ist, weil sie nicht verstanden haben, was das mit ihrem Leben zu tun ist, hat. Weil sie diese Kraft Gottes nie erlebt haben, weil sie Jesus nie persönlich begegnet sind. Und deshalb ist mein Gebet, dass diese Predigt einen Beitrag zur Auflösung des Kreuzworträtsels leisten wird. Sicher nicht vollständig, aber zumindest in Ansätzen. So, warum Ostern? Warum das Kreuz? Warum die Auferstehung? Ich möchte 4 Gedanken heute Morgen mit euch teilen. Jesus ging ans Kreuz und ist auferstanden, um dich von deiner Sünde und Schuld zu befreien. Deine Sünden sind vergeben, deine Schuld ist bezahlt. An Ostern feiern wir, dass der Preis bezahlt ist. Jemand hat die Rechnung übernommen, die du eigentlich hättest bezahlen müssen. Und ich weiß nicht, ob ihr meinen Social-Media-Status gesehen habt auf irgendeinem der Kanäle. Den fand ich irgendwie schön. Ja, da war jemand, der hat die Rechnung bezahlt. Ich muss sie gar nicht selbst bezahlen. Da ist jemand, der hat all das für mich übernommen. Sünde, Schmerz, Ablehnung, Einsamkeit, Wut, Bedauern, Schuld. Er hat den Preis bezahlt. Ich kann gehen. Ostern bedeutet, dass Jesus bereit war, diesen unfassbar hohen Preis zu bezahlen, um uns von unserer Schuld frei zu kaufen. So, Gott liebt uns Menschen, aber wir sind durch Sünde und Schuld von ihm getrennt. Und Vergebung braucht ein Opfer. Vergebung braucht jemand, der dafür bezahlt. Und das hat Jesus getan. Er, der als einziger ohne Sünde war, hat stellvertretend für uns sein Leben gegeben, damit seine Gerechtigkeit uns angerechnet wird. Im Vergleich zu uns hatte er das nicht verdient, weil er unschuldig war. Aber er wusste, dass es für uns keinen anderen Ausweg geben würde. Die Frage ist, was machen wir mit diesem Angebot? In Epheser 1, Vers 7 heißt es, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Das bedeutet, ich kann gar nichts dazu beitragen, dass Jesus das für mich getan hat. Er hat es aus reiner Liebe zu uns getan. Und das ist nicht nur Theorie, das ist auch nicht nur Theologie, sondern das ist etwas, was wir ganz persönlich erleben können und auch immer wieder neu erleben müssen. Dass Gott in unser Leben kommt, dass er Schuld vergibt, dass er die Konsequenzen, die diese Dinge auch in unser Leben bringen, wegnimmt und beseitigt. Wisst ihr, wenn ich so in die Welt schaue, in die großen und die kleinen Konflikte, dann denke ich immer wieder, wie soll das enden? Letztendlich erzeugt Hass immer wieder neuen Hass, Angriffe immer wieder neue Angriffe. Das ist eine Spirale, die permanent alle nach unten zieht. Und das kann nur durchbrochen werden durch Vergebung. Vergebung ist der einzigste Schlüssel, wirklich in Freiheit zu kommen, für uns ganz persönlich, aber auch für die großen Konflikte. Wenn jeder dem anderen aufrechnet, dann ist es eine never-ending story. Und Jesus hat uns gezeigt, dass es möglich ist, diese Kreisläufe zu durchbrechen durch Vergebung. Und weil er uns vergeben hat, sind auch wir fähig, anderen zu vergeben. Wir wollen das nicht immer, aber wir können es. Wisst ihr, wenn wir manchmal so sprechen, ja, die Last unserer Schuld, dann hört sich das irgendwie so salopp an. Aber wisst ihr, was Schuld im Leben von Menschen bewirken kann? Ich habe Menschen in der Seelsorge gehabt, die unter der Last ihrer Schuld wirklich leiden. Menschen leiden manchmal so massiv unter der Last ihrer Schuld, dass sie nicht mehr weiterleben wollen, dass sie wie gelähmt sind. Ich meine, nicht wenige Menschen nehmen sich das Leben. So, die Last unserer Schuld, das ist keine Kleinigkeit, das ist etwas sehr, sehr Zentrales. Und Jesus ist gekommen, um diese Last von uns zu nehmen. Er ist gekommen, damit unsere Sünde, das ist die Tat, und die Schuld, das ist die Konsequenz, weggenommen werden kann. Und man kann, ich habe das schon oft gesagt, aber es ist einfach wahr, man kann versuchen, Schuld zu leugnen, man kann sie versuchen, schön zu reden, zu verharmlosen, sie zu verdrängen. Aber wenn du sündigst und Schuld in dein Leben gekommen ist, dann weißt du, wenn du ehrlich bist, dass sie da ist. Schuld kann auch nicht wegtherapiert werden, sie muss bekannt und ans Kreuz gebracht werden und dort können wir wirklich frei werden. Warum? Weil Jesus sagt, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Was für ein Angebot, was für ein Angebot. Ganz kostenlos, aus reiner Gnade für dich und mich ganz persönlich, für die Situationen in unserem Leben, die das betrifft. Es gibt keinen größeren Schlüssel für Freiheit als echte Vergebung. Und die ist unabhängig davon, wie sich unser Gegenüber verhält. Ob unser Gegenüber die Fehler einsieht oder nicht, das kann sehr die Sache erleichtern, aber es ist nicht entscheidend. Du kannst auch vergeben, obwohl der andere blöd gegenüber dir bleibt. Durch Jesus, der unsere Schuld vergibt, können auch wir vergeben, können wir lernen, versöhnt zu leben. So, Jesus ist gestorben und auferstanden, um dich zu befreien von deiner Sünde und Schuld und dich fähig zu machen, anderen zu vergeben und versöhnt zu leben. Jesus ging auch ans Kreuz, das ist der nächste Punkt, und ist auferstanden, um eine Beziehung mit Gott zu ermöglichen. In Kolosser 1, Vers 22 heißt es, doch indem Jesus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. So, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es unsere Bestimmung ist, in der vertrauensvollen und engen Beziehung mit Gott als Vater zu leben und dass wir darin auch echte Erfüllung finden können, weil Gott uns als Menschen so geschaffen hat, als Beziehungswesen mit ihm und mit anderen. Und er hat gesagt, dass wir wieder Zugang zu Gott als Vater haben können. Warum? In dem Moment, als er am Kreuz gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er die Trennung auf sich genommen, damit für uns die Trennung aufgehoben ist. Ich habe ein schönes Beispiel, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon, von dem ich finde, dass es nochmal so gut deutlich macht, was der Unterschied zwischen Religion und Beziehung ist. Genau, Religion sagt, ich habe es vermasselt, mein Vater wird mich umbringen. Die Beziehung sagt, ich habe es vermasselt, ich muss ganz dringend meinen Papa anrufen. Und ich finde, das ist so deutlich der Unterschied. Wenn ich Gott als fernen, als strafenden Gott habe, dann ist das Erste meins. Ich mache was falsch, oh oh, jetzt gibt's Strafe. Wenn ich Gott als meinen Vater kenne, dann weiß ich, wenn ich was vermasselt habe, ich muss ganz dringend mit meinem Papa reden. Ich finde, das ist so, so schön, dass Gott uns in diese Beziehung einlädt. Durch den Glauben an Jesus werden wir Kinder Gottes und wir können zu ihm sagen, aber lieber Vater. Das spricht von einer ganz nahen und vertrauten und engen Beziehung. Jesus ging auch ans Kreuz und ist auferstanden, um dich zu befreien von Krankheit, Gebundenheit, Süchten und Abhängigkeiten. Jesaja 53, Vers 4 heißt es, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt werden können. Geistliche, seelische und körperliche Heilung. Dafür wollen wir später auch noch beten. Heilung und Wiederherstellung als erstes Mal in der zerbrochenen Beziehung mit Gott. Aber auch Heilung von seelischen Wunden und Schmerzen, Heilung von körperlicher Krankheit. Und ich kenne das Spannungsfeld beim Thema Heilung. Nicht jeder, für den wir beten, wird gesund. Aber ich muss sagen, dass ich im letzten Jahr mehr Heilungen gesehen habe, als der Rest meines Lebens fast zusammen. Und dass der Moment, als ich mich entschieden habe, ich möchte wirklich wieder mehr für Heilung beten, ich möchte mehr Glaube da rein investieren, wirklich etwas verändert hat. Dinge zu sehen, ihr wisst es, ich habe das erzählt, die Person, die auf dem einen Auge wieder sehend wurde, Leute, die mit asthmatischen Beschwerden auf einmal wieder frei atmen konnten. Und ich will da dranbleiben und ich will, dass wir als Gemeinde da dranbleiben, da mehr reinzugehen. Wisst ihr, wenn wir nie für Kranke beten, werden auch keine gesund. Aber wenn wir für Kranke anfangen zu beten, für je mehr Kranke wir beten, umso mehr werden auch gesund werden. Und dazu braucht es uns alle. Dazu braucht es nicht spezielle Heilungsprediger, dazu braucht es uns alle. Heilung, aber auch Befreiung von Gebundenheiten, Süchten, Abhängigkeiten. Lukas 4, 18, Jesaja 61, 1, da heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Jesus hat uns dazu bestimmt, ein freies Leben zu führen. Und wenn wir als Christen Dinge tun, die wir nicht tun sollen, dann öffnen wir ein Stück weit unser Leben auch für ungute Dinge. Und ich finde, dass es leider viel zu viele Christen gibt, die zwar an Jesus glauben, aber trotzdem in Sünde verstrickt leben. Die sich einfach daran gewöhnt haben, dass es so ist. In Gebundenheiten, in Süchten, in destruktiven Abhängigkeiten zu sein. Aber Jesus ist auch dafür gestorben und auferstanden. Du musst nicht ein Gefangener und Gebundener bleiben, weil sein Blut ausreicht für all unsere ganz persönlichen Herausforderungen. Wir müssen Jesus nur da hineinlassen. Wir müssen ihn einladen, da hineinzukommen, diese Dinge nicht verstecken und zu machen, als ob sie nicht da wären. Gott weiß es ja sowieso. Sondern wir müssen den Heiligen Geist einladen, da hineinzukommen, uns zu helfen, Dinge zu überwinden, sie zu bekennen, um in eine Freiheit hineinkommen zu können. Wisst ihr, das können so Sachen sein wie Gebundenheit an schlechtes Reden. Manchmal gibt es Leute, die reden einfach immer negativ. Wenn du die hörst, da kommt immer nur negativ. Das ist auch eine Gebundenheit an negatives Reden. Du kannst negativ ans Geld gebunden sein. Ja, dass Geld dir wichtiger ist wie alles andere. Dass es einen falschen Stellenwert in deinem Leben hat. Du kannst gebunden sein an Alkohol, Zigaretten, an Drogen, Spielsucht, Internet, Pornografie, Social Media, zu viel Essen. Die Liste ließe sich beliebig ergänzen. So, und ich glaube, dass wir uns fragen dürfen, wo in unserem Leben sind Gebundenheiten und Abhängigkeiten, die eigentlich nicht sein sollten, wo Jesus den Preis dafür schon bezahlt hat und wo wir uns entscheiden müssen, Jesus da hineinzulassen, damit sich daran etwas verändern kann. Ein Schlüssel dazu ist Sünde und Schuld vor Jesus, und manchmal ist es auch hilfreich, es vor Menschen zu tun, Menschen deines Vertrauens zu bekennen und sich davon loszusagen, weil du nicht berufen bist, ein kraftloses, ungebundenes Leben zu führen. Du bist dazu berufen, befreit zu leben und in alles hineinzukommen, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Lass dich nicht berauben. Lass dich nicht berauben. Weißt du, und jede Situation in deinem Leben, in der es keine Hoffnung gibt, ist unter dem Einfluss einer Lüge. Ich sage das nochmal, jede Situation in deinem Leben, wo es keine Hoffnung gibt, ist unter dem Einfluss einer Lüge. Jesus ist gestorben und auferstanden, um uns zu erlösen und frei zu machen. Er hat die Erlösung bewirkt. Wir dürfen dieses Geschenk einfach annehmen. Er ist gekommen, um uns loszulösen von allem, was uns belastet, bindet und gefangen hält. Und durch Ostern gibt es unüberwindbare Hoffnung für jede noch so hoffnungslose Situation. Das ist richtig Grund, sich zu freuen. Jesus ging auch ans Kreuz und ist auferstanden, das ist der vierte und letzte Gedanke, um den Tod in deinem Leben zu besiegen. In Titus gibt es eine Stelle, wo es heißt, dass wir als Kinder und Erben Hoffnung auf das ewige Leben haben. In Römer 8, Vers 11 heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, der Heilige Geist, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also in dem Moment, wo sich ein Mensch entscheidet, an Jesus zu glauben, wiedergeboren wird, kommt der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist ist das Angeld, was dir versichert, dass wenn du stirbst, du leben wirst. Und er ist der, der Jesus von den Toten auferweckt hat, und er ist der, der auch uns auferwecken wird. Hebräer 2, 14 und 15 heißt es, da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. So spannend, ich kenne so viele Menschen, die Angst haben vorm Sterben. Die Angst haben vor dem Tod. Und genau das greift dieser Vers hier auf. Er sagt, durch Jesus können wir befreit werden von dieser Angst vor dem Tod, weil wir wissen, wer uns auferweckt, weil wir wissen, dass die Macht des Todes und des Teufels über unserem Leben gebrochen ist. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Die Macht des Todes ist ein für alle Mal gebrochen. Wenn wir sterben, ist nicht einfach alles aus. Es ist erst der Anfang. Und durch Jesus dürfen wir wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und wisst ihr, manchmal ist es so weit weg, aber wenn man dann so Momente hat, wie jetzt der Heimgang von Holger oder einfach von Menschen in unserem Umfeld, dann kriegt es einfach wieder eine ganz neue Bedeutung. Es holt uns sehr viel näher, gell? Jemand, der jemanden sehr nahen verloren hat, hat mal zu mir gesagt, ich fühle mich dem Himmel im Moment so nah wie noch nie. Zweiter Korinther 5, Vers 1 heißt, denn wir wissen, wenn wir dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Was für wundervolle Verheißungen. Jesus ist gekommen, um so viele Dinge für uns zugänglich zu machen, um für uns Dinge erfahrbar und praktisch werden zu lassen. Und ich möchte gern am Ende der Predigt einfach auch eine Möglichkeit geben, Sowohl wenn du hier bist und sagst, ich habe vielleicht von Jesus gehört, ich weiß ganz viele Dinge, ich habe es aus ganz vielen Sichtweisen betrachtet, aber ich habe ihn noch nicht persönlich erlebt. Ich bin dieser Kraft noch nicht persönlich begegnet. Dann will ich gerne gleich fragen und würde dir anbieten, einfach mit dir gemeinsam zu beten, dass du diesen Schritt auf Jesus zumachen kannst. Genauso möchte ich aber auch beten, wenn Menschen hier sind, die merken, hey, ich lebe in Gebundenheiten, ich lebe in Dingen, die Gott eigentlich nicht für mich hat. Dann glauben wir, dass Jesus heute Morgen hier ist, dass seine Auferstehungskraft heute Morgen hier ist und dass dieser Tag einen Unterschied in deinem Leben machen kann, wenn du bereit bist, dein Leben aufzumachen, wenn du bereit bist, Schuld zu bekennen, wenn du bereit bist, dein Herz zu öffnen für die Kraft Gottes, für das, dass sein Blut ausreicht, um allen Schaden in deinem Leben gut zu machen. Und wir wollen beten auch für Heilung, innere Heilung, körperliche Heilung. Aber wir beginnen mit dem ersten Schritt auf Jesus. Ich lade euch einfach ein, eure Augen mal zu schließen. Und ich möchte einfach fragen, ist heute Morgen jemand da, der sagt, ich kenne Jesus noch nicht persönlich, aber ich möchte diesen Schritt auf ihn zumachen. Dann wäre es super schön, wenn du mir ein kurzes Handzeichen gibst und dann wollen wir gemeinsam beten. Ist jemand da heute Morgen, der sagt, ich möchte diesen Schritt auf Jesus zugehen? Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du kein ferner Gott bist, sondern dass du ein naher, erfahrbarer und erlebbarer Gott bist. Ich danke dir, dass du alles dafür getan hast, damit wir befreit leben können, damit wir Zugang zu dir haben, damit wir in enger Gemeinschaft und Beziehung mit dir leben können. Gott, und ich danke dir für all die Menschen, die dich schon kennen. Und ich bete, dass du uns immer näher zu dir ziehst, dass du uns immer wieder auch neu Offenbarung gibst über dein Wort und über die Bedeutung auch von Ostern und das, was da am Kreuz passiert ist. Erschließ uns Dinge immer wieder ganz neu, ganz tief, vielleicht auch in einer anderen oder in einer noch nie dagewesenen Dimension. Jesus, und ich danke dir, dass dein Sterben am Kreuz und deine Auferstehung auch Heilung für uns bewirkt hat. Jesus, und ich möchte beten, dass du jetzt heute Morgen durch die Reihen gehst und dass du Menschen berührst, die krank sind. Danke, dass du innere Verletzungen heilst und danke, dass du körperliche Beschwerden heilst. Komm du und berühre in deiner wirklich in deiner Auferstehungskraft, in deiner Heilungskraft heute Morgen in diesem Gottesdienst Menschen. Wir machen Raum für dich, Raum für dein Wirken, Raum, deine Kraft auch ganz konkret zu erleben in diesen Bereichen. Gott, und ich möchte beten, da wo Menschen sind, die sich gefangen fühlen, gebunden fühlen, die verstrickt sind in ungute Dinge. Ich bete, dass du durch deinen Geist überführst. Ich bete, dass du in gefühlt hoffnungslose Situationen neue Hoffnung hineinsprichst. Und wir beten in Jesu Namen, dass Leute gelöst werden aus diesen unguten Bindungen und hineinkommen in die Freiheit der Kinder Gottes. Dass das nicht nur eine Wahrheit ist, die wir vom Kopf wissen, sondern dass es eine erfahrbare Realität in unserem Leben wird. Danke, dass das möglich ist durch das, was du getan hast. Danke, Jesus, dass das Wort vom Kreuz kein Rätsel für uns bleiben muss, sondern dass du uns einlädst in diese Beziehung mit dir, die die Lösung ist. Danke, Jesus. Amen.